Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu, bei mir der Daniel und der Michael. Die Vollbesetzung, juhu!
Juhu, guten Morgen!
Howdy Boys, wir reden heute über Gunslinger, genauer gesagt Call of Juarez, Gunslinger, ein Ubisoft-Download-Titel, über den wir auch schon kurz gesprochen hatten in der Folge über die Ubi Digital Days, wo wir in Hamburg waren, um uns das anzuschauen, zusammen mit Blood Dragon und ein paar anderen Titeln. Und dort habe ich ja auch schon sehr geschwärmt über den Titel. Die zwei Level, die ich dort anspielen konnte, haben mich schon sehr angesprochen. Und jetzt habe ich das Vollspiel durch, beziehungsweise den Download-Titel durch. Ihr seid auch schon fast durch. Ihr habt es auch ausführlich gespielt und darüber wollen wir heute sprechen.
Jo.
Jo, ist im Grunde ein Cowboy-Spiel, wie der Name Call of Juarez das schon sagt, weil der Name ist ja eine Serie, Micha.
Also es gibt da, also nicht lügen, drei Teile. Der erste, es liegt schon relativ weit zurück, ich habe keine Ahnung, ich glaube mittlerweile 6 oder 7 Jahre, ist recht früh zur Xbox 360 rausgekommen. Damals habe ich das doch als eins der ersten Titel mitgekriegt und dann gab es eine Fortsetzung, eine sehr geile fand ich, die hieß Bound in Blood. Und dann gab es eine Unverschämtheit namens der Kartell, den dritte Teil, wo die im Prinzip diese Wildwest-Handlung unsinnigerweise in die Neuzeit verlegt haben, aber dann steuert halt auch so ein Typen, der so ein bisschen Cowboy-mäßig unterwegs war, also so im Prinzip so eine Rächertruppe. Hat nicht so ganz, aus verschiedenen Gründen nicht ganz so gefruchtet und Gunslinger ist ja sozusagen die Entschuldigung für dieses Desaster.
Genau, die Entscheidung, da jetzt einen Download-Titel zu machen, rührt, glaube ich, auch daher, weil sie gesagt haben, wir versuchen was Neues mit der Serie. Das Ganze ist jetzt in der Cell-Shading-Optik und hat einen sehr eigenartigen, eigensinnigen Erzählstil. Also ist völlig unabhängig jetzt von den anderen Titeln und erzählt die Geschichte eines Cowboys, wie man das halt so von Filmen kennt. Oder, Daniel? Bis dahin ist eigentlich nichts Besonderes.
Nee, es ist auch sowieso sehr klischeehafter Western, also so, wir haben uns ja im Vorgespräch schon ganz darauf angesprochen, dass auch so die Indianer sind irgendwie Barbaren, die schreiend auf dich zurennen und die du einfach in Hundertschaften abknallen kannst und auch so ist es alles sehr, wie soll man sagen,
wie man es kennt halt aus Westernfilmen.
Genau, wie man sich so alte John Wayne Western halt vorstellt.
Ja, und es kommen auch alle Gaststars vor, also alles, was Rang und Namen hat in der Wildwest-Szene, hat irgendwie einen Cameo-Auftritt von Jesse James bis Billy the Kid und so weiter. Also es ist wirklich so ein Abfeiern dieser ganzen Klischees und der ganzen Atmosphäre, die halt so Cowboy-Filme ausmachen. Mhm. Und diese Bad Guys mit Ehre.
Ja, genau, aber die Erzählweise ist ganz witzig. Also es ist nämlich so, dass dieser Silas, wie heißt der mit Nachnamen? Also jedenfalls der Silas ist ja, halt
die Hauptfigur.
Ein abgehalfterter Cowboy, der ganz witzig, die Anfangsszene ist, also das ist ja auch alles in so, nicht Comic-Grafik, aber so diese Zeichen, animierten Zeichenbilder erzählt, so manchmal so in den Zwischensequenzen. Und der reitet da irgendwie durch so einen Ort und dann fährt halt sein Auto vorbei und hupt und dann springt er mit seinem Pferd so aus dem Weg. Also es ist schon so dieses, der Zeit des Wilden Westens, so ein bisschen wie bei Red Dead Redemption, ist eigentlich vorbei. Und es ist gerade so der Übergang, wo dann die Moderne Einzug hält und dann schon Autos unterwegs sind. Und da geht er in einen Saloon und kommt dann da mit Leuten, die da sitzen, ins Gespräch und erzählt dann so seine Lebensgeschichte. Und,
genau, und erzählt sie im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir als Spieler spielen zwar diesen Silas, aber hören die ganze Zeit den Offsprecher und wir hören auch die Figuren, die am Tisch mitsitzen. Also da ist eine so eine Bardame, die ab und zu Fragen stellt. Da sitzt ein junger Kerl, sitzt, der aufgeregt zuhört und völlig interessiert und ein älterer Barkeeper, der dann immer so Einwürfe hat und der auch mal irgendwie anzweifelt, was wir da erzählen. Und das Ganze ist dann eben so in der direkten Rede ausgeführt und man hört die ganzen Stimmen aus dem Off und sieht diese Figuren eigentlich nur in den Zwischensequenzen.
Und das ist ein brillanter Kniff.
Oh ja.
Finde ich. Also das Ding ist, du würdest ja jetzt sagen, wir haben ja eingeleitet, diese ganzen Western-Klischees und so, die kann man natürlich mega ernst rüberbringen. Und wir haben die Call of Juarez-Spiele, die davor rausgekommen sind super seriös. Also gerade das Bound in Blood, die Geschichte von zwei Brüdern geht schon ganz schön ins Mark irgendwie teilweise. Und auch die erste Geschichte, da geht es wirklich vornehmlich um Rache und um Priester, der vom Glauben abfällt und so. Und also schon krasses Zeug. Also wirklich so ein ernstzunehmender Western, wo viel Fleisch an der Geschichte dran ist. Und Gunslinger macht erstmal so den Eindruck, als wäre das auch erstmal so die Richtung, weil die Sprecher voll geil sind und diese Musik das auch sofort richtig einfängt. Und dann irgendwann wird dir klar, dass das nicht nur diese ganzen Klischees sind, sondern dass die halt auch mit diesem Element des unsicheren Erzählers die ganze Zeit spielen. Weil der ist so, erstmal fängt das harmlos an, ja, da bin ich hier in dieses Haus und habe diese und jene erschossen und dann habe ich Billy the Kid getroffen. So, und die Leute staunen schon so, sie haben Billy the Kid gekannt, ja. Und je weiter dieses Spiel kommt, desto absurder werden seine Geschichten und vor allen Dingen die Korrekturen, die er macht. Also wenn er sich verhaspelt, verspricht oder wenn er korrigiert wird von seinen Erzählern oder irgendwie ne, Sachen sagt, dann fallen plötzlich Sachen aus dem Himmel oder das Spiel spult dann für einen Moment zurück und er sagt dann, nein, das habe ich nicht gemeint. Also das war eigentlich genau genommen so. Und dann spielst du bestimmte Sequenzen nochmal, nur in einer leichten Variation. Das ist
genau. Und die Macher spielen halt wirklich mit der Visualisierung es ist halt einfach machbar. Ja? Also du hast dann irgendwelche Gegner und dann sagt einer, ja, aber zu der Zeit gab es die Einwohner, die Ureinwohner doch da gar nicht mehr. Und dann plöpp, hält das Spiel an, geht in so einen Sepia-Modus und tauscht die Figuren, auf die du gerade geballert hast, aus gegen andere Figuren, also gegen Cowboys. Und er sagt dann so, nee, ich meinte nicht, das waren Indianer, sondern sie bewegten sich wie Indianer. Ja? Und dann geht's in dem Moment weiter und du schießt gegen Cowboys wieder weiter. Oder du bist in so einem Areal eingesperrt und kommst nicht raus. Und nachdem du die erledigt hast, sagt er, und auf einmal tat sich vor mir ein Weg auf, den ich vorher gar nicht gesehen hatte. Plüpp. Und dann fallen wirklich einfach so Blöcke runter, so ein bisschen wie diese Inception-Szene, wo diese Stadt sich so aufkullert. Ja, also so im Kleinformat. Und immer hält die Zeit an oder es wird was zurückgespult. Oder ihm fällt mitten im Erzählen ein, ich muss euch noch erzählen, wie ich überhaupt da hingekommen bin. Und dann sieht man wirklich wie so diesen Videoeffekt, wie es zurückspult. Und man spielt die Sequenz, die da davor passiert ist. Also auch diese Zeitsprünge kommen die ganze Zeit drin vor.
Und das ist halt auch so, was hast du so was Monty Python-mäßiges irgendwie, ne? Dass die Sachen so aus dem Himmel kommen. Da gibt's irgendwie eine Stelle, wo du dann auch so eingekesselt bist in so einem, ich weiß nicht, also mit Felsen umrandet und um dich herum sind ganz viele Gegner. Und du schießt dich da erst durch diesen Hinterhalt raus und dann sagt er so, ja, und dann habe ich da einen Durchgang gesehen, der mir vorher noch nie aufgefallen ist. Und dann drehe ich mich in dem Moment halt um und sehe, wie so ein Fels einfach so in die Luft verschwindet. So, und es sieht komischerweise nicht lächerlich aus oder so, weil irgendwann gewöhnt sich an dieses Steam-Mail und das macht es irgendwie doppelt witzig und großartig. Also das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, mir auch. Und es gibt ja teilweise sogar Momente, wo du dann, als wo dann der Erzähler verschwindet, also wo dann der Typ in der
Kneipe sagt,
der Silas, so, ich muss jetzt mal aufs Klo. Und dann bleibst du so im Spiel, spielst aber alles nur in diesem Sepia, in der Zeitlupe und die Leute am Tisch unterhalten sich.
Und du hängst in der Schlaufe drin, also du kommst nicht wirklich weiter, das ist genau super gemacht.
Die Leute sagen dann immer sowas wie, ach komm, der erzählt doch nur Scheiß oder das kann doch alles gar nicht sein und so, also, was, glaubst du das nicht? Ach, niemals und so. Und du hörst dann quasi mit, was die Leute über dich am Tisch dann erzählen in deiner Abwesenheit.
Und die Geschichte geht in dem Moment natürlich nicht weiter, ja? Und hängt in so einem Zehenbrei drin. Großartig gemacht.
Genau. Und was auch sehr schön ist mit diesen, was du schon angesprochen hast, mit diesen Cameo-Auftritten. Also, ich weiß nicht, ob sie jetzt als Cameo-Auftritte, weil sie sind ja eigentlich angekündigt. Und es ist so sehr schön in diese Realität reingewoben. Also, weil diese ganzen Geschichten um Billy the Kid und hier Butch Cassidy und Sundance, was weiß ich was, und Jesse James und so, das sind ja alles Geschichten, Mythen, Western, Helden, die es wirklich gab, auch wenn natürlich viel drumherum gesponnen wurde. Und
Gunnar Lott würde jetzt sagen, ikonische Figuren.
Genau. das Witzige ist, dass er da ja immer irgendwie reingesponnen wird, aber er wird immer verwechselt. Also es wird ja immer so clever gesagt, dass er dann sagt, ja, ich komme da dann hin und dann dachten die aber, ich bin der und deswegen haben die auf mich geschossen. Und so kann dann quasi die Story erklärt werden, warum er in dem offiziellen Kanon nie auftaucht. Also dann sagt er so, ja, und ich hab dann den erschossen. Und dann sagen die so, nee, der wurde doch da und da erschossen. Ja, das denken die dann alle nur. Das ist ja das, was in den Groschenromanen steht. Aber eigentlich war ich das.
Und das webt sich so schön ineinander, auch mit dem spielerischen Element. Also du kommst dann eben auf Jesse James oder Butch Cassidy und so weiter und hast dann ein Duell. Ja, da switcht das Modus dann, das Spiel dann vom Ego-Shooter zum Duellmodus. Brauchen wir jetzt ja nicht nacherzählen, wie der geht, aber ist sehr schön gelöst. Und dann triffst du den und der fällt zu Boden. Und dann sagt halt das Kid an deinem Tisch so, ja, aber Jesse James ist doch da und da, was weiß ich, in Bolivien oder sowas gestorben oder erwischt worden. Oder der ist doch gar nicht tot oder man weiß doch gar nicht, wo der gestorben ist. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass er gestorben ist. Ich habe ihn wohl nur schwer verwundet. Ja, oder er findet immer irgendwelche Ausreden. Und die ganze Zeit hast du diese Stimme im Ohr und das hat mich daran sehr an Bastion erinnert.
Ja, stimmt, mit dem
Alten. Es ist zwar nicht so dynamisch, bei Bastion hat das Spiel ja mit dem Sprecher drauf reagiert, was du gemacht hast, je nachdem, wie du reagiert hast oder was du gemacht hast.
Ja. Darf ich übrigens noch ganz schnell den Klugscheißer raushängen lassen? Ja? Jesse James wurde natürlich durch den Feigling Robert Ford
natürlich
hinter uns erschossen.
Den Film willst du bestimmt auch empfehlen nachher.
Da gibt es mehrere Filme, aber es gibt tatsächlich auch einen mit Brad Pitt und ganz vielen anderen.
Ich glaube, das mit Bolivien waren die Sundance.
Ja, das kann sein. Die sind irgendwo nach Südamerika dann gegangen. Und,
genau, aber wegen dem Bastion-Erzähler. Es erinnert extrem an diesen Bastion-Erzähler mit dem einzigen Unterschied, dass es halt mehr geskriptet ist. Also die Szenen, die er kommentiert und das, was er sagt, das ist auch, wenn du stirbst und du spielst die Szene nochmal, passiert es an der gleichen Stelle. Aber es hat so dieses Feeling von, es ist immer jemand da, der mir erzählt, was ich gerade mache und der sich selber auch nicht ganz so ernst nimmt. Und es ist auch so ein bisschen goofy eben, weil diese Leute am Tisch dir dann immer weniger glauben. Und aber am Ende macht dann doch wieder alles total Sinn. Es ist richtig, richtig gut gelöst auch.
Diese Metaebene nimmt dem Ganzen aber auch ziemlich den Stachel, zum Glück. Also ja. Weil es spielt sich schon ziemlich erkältig, finde ich, weil man für jeden Punkt, beziehungsweise für jeden sehr guten oder guten Abschluss entsprechende Punkte bekommt, die man dann später für Fähigkeiten einlösen kann, die das Spiel dann noch brutaler und noch kombolastiger machen. Und da werden schon so Sachen prämiert wie Kopfschüsse oder dass du jemanden, während er wegläuft, noch erwischt und so. Und ich habe mich schon ein bisschen über die USK 16-Freigabe gewundert, weil du da wirklich Leute mit einer doppelläufigen Schrotflinte wegbrezeln kannst und da vor lauter Blutwolken nichts siehst.
Aber halt Comicblut, ja.
Also ist es alles darüber, über die Grafik müssen wir gleich noch sprechen. Aber ich finde, das macht das Ganze dann auch wieder sehr amüsant. Also es ist eigentlich schon ziemlich krass brutal. Aber durch diese Erzählweise und dadurch, dass es alles im Prinzip Quatsch ist, also könnte, weiß ich nicht, ich habe das so nicht durchgespielt, aber du hast halt immer so im Hinterkopf, ja, da labert ja nur und übertreibt furchtbar.
Genau.
So. Und kein Mann kann jetzt so viele Leute erschießen. Da weißt du schon, das ist halt eine sehr blumige Erzählweise so. Und dann passt das schon ganz gut zu dieser dargestellten Gewalt. Und dann macht es dann, das gibt dem Ganzen dann schon so einen Kniff, der dem Ganzen dann auch deutlich mehr Spaß verleiht. Weil wenn ich mir jetzt überlege, dass die Vorgänger waren ja auch teilweise schon ziemlich krass, aber da hat das halt nicht so diesen Arcade-Spaß so verbreitet, ne? Weil das waren dann halt schon ziemlich ernste Gefechte und du wusstest, der hängt legen ab, also gerade im zweiten mit dem Bruder. Und das war schon, ist schon ein ganz anderer Flair. Aber finde ich gut, also es passt zum Spiel.
Eben, und diese Metaebene kommentiert ja auch die Entwicklung der Ego-Shooter. Mhm. Also du bist dann da auf so einem Zug und ballerst dich da durch und er sagt dann halt so, ja, und Butch Cassidy hat eine komplette Armee gegen mich geworfen. Und dann sagt einer am Tisch, schon wieder, du, schon wieder komplett alleine gegen 20, 30 Gegner? Und kommentiert es dann die ganze Zeit so und macht ihn halt dadurch auch lächerlich und unglaubwürdiger.
Ja,
und in dem Moment switcht es halt so.
Irgendwie mehreren Dutzend und dann sagt er so, wirklich so viele, naja, vielleicht ein Dutzend. Und dann so, war es nicht eher nur 3, 4? Nee, es waren schon mehr als 3, 4. Und währenddessen hast du auch diese Szene, dass die dann, am Anfang sind es ganz viele, dann werden es weniger, dann werden es wieder ein paar mehr. Also so, du siehst halt alles, was der Erzähler im Prinzip sich, oder was sich bei den Leuten am Tisch in denen ihrem Kopf ausmalt. Genau. Und alles, was dann so gerade am Tisch dann erklärt wird, wie ihr schon gesagt habt, wird dann direkt in der Spielwelt umgesetzt.
Ja. Mhm. Und auch im Spiel selber, die Szenen sind dann halt so, wie man sie kennt. Also natürlich löschst du eine Zündschnur in allerletzter Sekunde, bevor das Dynamit hochgeht. Ja? Natürlich schaffst du es mit der letzten Stange Dynamit dann irgendwie den Zwischengegner auszuschalten. Also natürlich springst du auf einen fahrenden Zug und kämpfst dich dadurch. Das ist schon sehr, sehr schön
gemacht. Das ist ein Klischees halt, ja. Ne? Und der Banküberfall, dann der Zugüberfall, wo dann irgendwie ein fahrender Zug überfallen wird. Und
was der Micha gerade gemeint hat mit der Gewalt, finde ich, ist, die erinnerte mich sehr stark an 13, an das Spiel. Was so die ganze Optik und die Gewalt angeht, weil durch diesen Cell-Shading-Look und eben durch diese Meta-Ebene, die klar macht, es ist nicht so gewesen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, nimmt es dem auch so die Brutalität, finde ich. Also ich habe mich jetzt nicht unwohl dabei gefühlt, dass da mit einer doppelten, abgesägten Pumpgun auf die Leute zu schießen, weil das hatte halt durch diesen Arcade-Modus, da kommt dann immer so ein Multiplikator, du kannst in den Max Payne-artigen Bullet-Time schalten, wo dann die Feinde rot markiert sind, der Rest ist schwarz-weiß und dann hast du noch mehr Zeit zu zielen und kannst dann den Kombometer nach oben treiben. Es ist durch und durch ein Arcade-Spiel.
Ja, also ich bin ja auch der Letzte, der den Moralapostel spielt und das Kruzifix sieht, wenn es um solche Sachen geht. Aber der Wilde Westen hat natürlich schon gewisse Hintergründe. Also es gab da eine Mission, wo man nur gegen, ich glaube, es sind Apachen unterwegs ist. Und da musste ich schon erstmal schlucken, weil ich gedacht habe, okay, das wird die ganze Zeit, weißt du, nur gegen Gauner und gegen die Daltons und so unterwegs und das ist okay. Aber so an der Stelle habe ich dann gedacht, naja, das ist so thematisch ein bisschen heikel. Aber wenn du dann im Hinterkopf hast, dass der Typ übertreibt und wahrscheinlich all die Sachen nicht gemacht hat, dann lässt sich das einigermaßen relativieren. So, das sind halt so Sachen, also der Wilde Westen, das ist ja auch schon eine ziemlich krasse Schießbude und da wird ja auch schon ziemlich krass verharmlost so von der Gewalt. Ne? Es wird ja so getan, als wäre das so schon ziemlich hip und cool, dass sich da einer so, hoppla, so durch, Entschuldigung, dass sich da so einer so durch schießen kann und das könnte man schon in den falschen Hals kriegen. Deswegen habe ich das jetzt gerade mal so angemerkt. Vor allen Dingen, weil Techland ja auch jetzt nicht gerade unbekannt dafür ist, extrem gewaltige Spiele zu gestalten. Also es gibt eine Zombie-Reihe von denen und dann natürlich die beiden anderen Western-Shootern davor und deswegen ist es so das erste Spiel, wo die es halt so hingekriegt haben, dass es halt auch irgendwie für andere noch erträglich ist.
Es gibt noch so dieses mit den als Arcade geht, dass man auch so Fähigkeiten freischalten kann. Also da muss man dann diesen Counter eben hochtreiben, je mehr Punkte man sammelt und dann levelt man halt auch so hoch und kann dann so zusätzliche Fähigkeiten wie zum Beispiel, dass man noch länger in Ruhe zielen kann, also dass dieser Konzentrationsmodus länger andauert oder dass man zum Beispiel diese Sammelkartensysteme, was ich übrigens ganz nett finde, man kann ja überall diese geheimen Sammelkarten sammeln.
Die Secret halt, ja.
Und da kriegt man dann immer noch einen kurzen Erklärungstext dazu, was da zum Beispiel so die Schlacht am, weiß ich nicht, Little Big Horn.
Nuggets of Truth heißen die. Also man findet Spielkarten und da steht quasi drauf, wie es wirklich gewesen ist.
Genau.
Die Hintergründe, ja.
Das ist sehr nett. Das finde ich auch sehr nett. Ich muss aber trotzdem so ein bisschen kritiklos werden, weil ich muss sagen, also auf die Dauer, die es dann, ich weiß jetzt nicht, wie lange hast du gebraucht, Manu, bis du durch warst?
Ich kann es ganz schwer nachvollziehen, weil ich immer sehr häppchenweise nur gespielt habe, weil man kann es sehr gut in kurzen Portionen spielen, weil die Missionen sehr, sehr kurz sind. Mhm. Also zwischen diesen Erzählparts, den Zwischensequenzen, so einzelne Missionsabschnitte dauern ja selten länger als 10 bis 12 Minuten.
Genau, ja.
Von daher, ich würde jetzt mal schätzen, dass man in 5 bis 6 Stunden durchkommt, so Blood Dragon-mäßig.
Okay, wenn man jetzt fast ein bisschen länger, würde ich behaupten, aber aber gut, egal. Ist ja egal. Und ich muss dann tatsächlich sagen, also für die Spieldauer war es mir dann doch ein bisschen zu eintönig, weil du halt dann doch tatsächlich immer nur so Korridore, so Schießbudenkorridore lang rennst und Headshots austeilst.
Fand ich überhaupt nicht. Aber mir hat das Setting, also ich bin sonst echt kein Cowboy-Fan, aber ich fand diese Erzählweise und immer wieder diese Überraschung, der Effekt hat sich für mich auch nicht abgenutzt, weil denen immer wieder eine Kleinigkeit einfällt, wie du es eben gesagt hast, mit dem Toilettengang dann zum Beispiel. Es ist nicht so die ganze Zeit, dass er sagt, ach nee, das war doch anders und dann kommt irgendwie was anderes, sondern manchmal spielst du eine komplette Mission und dann sagt er, ja, aber das wäre eine blöde Idee gewesen und dann spielst du quasi die gleiche Mission nochmal, nur wie sie richtig gewesen wäre. Also die lassen sich ständig irgendwie noch was einfallen, aber im Grunde rennst du nur rum und hast ein Moorhuhn-Spiel. Das stimmt genau. Natürlich schon.
Also klar, die Story und die ganzen Erzählungen und die Gags sind auch das, was mich dran hält. Ich meine jetzt rein vom Spielerischen her finde ich dann, ja, also beim Vollpreisspiel hätte ich mir jetzt mehr erwartet, aber
gut. Ist es ja nicht, genau. Ja.
Genau, eben. Also es kostet 1200 Microsoft Points, also im PSN kostet es 14,99. PSN-User kriegen sogar ein bisschen billiger. Irgendwie, glaube ich, kostet dann nur 10 oder so. Ja. PSN Plus. Dafür ist es dann schon echt, echt voll okay und auch ein tolles Angebot für das, den Umfang, den es bietet, für die Ideen, die es hat, für die Gags und wer halt wirklich mal so nach längerer Zeit wieder auf der Suche ist nach einem guten Western-Spiel.
Ja.
Red Dead Redemption ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt.
Ja, und es ist einfach kompakter und griffiger. So, ja. Es ist nicht so diese Open-World-Geschichte, sondern du ziehst es durch und bist perfekt unterhalten. Also ich finde, mir hat sogar besser gefallen als Blood Dragon. Es geht ja in eine ähnliche Richtung. Ja. Die Entwickler haben sich eins dieser Spiele genommen, haben gesagt, okay, wir machen da jetzt ein kleines, kompaktes Download-Spiel draus mit einem Aufhänger. So, ja. Und hier ist eben dieser Erzähler der Aufhänger. Bei Blood Dragon war es dieser 80er-Humor. Aber insgesamt finde ich, dass Gunslinger noch einen Ticken besser funktioniert, weil es in sich stimmiger und griffiger und abwechslungsreicher ist. Blood Dragon hat halt diesen Humor, der sich aber auch sehr schnell abnutzt. Und dann hast du halt doch wieder nur so eine Open-World-Insel und suchst dort den nächsten Blood Dragon. Hat für mich nicht ganz so gut funktioniert wie jetzt Gunslinger.
War bei mir andersrum. Also bei mir, also ich finde Gunslinger super, aber mir waren die Level ein bisschen zu kurz. Also dadurch, so gepaart mit der Linearität, also dass du da wirklich ganz geradeaus durchläufst und nichts anderes machen kannst, außer vielleicht mal eine Abzweigung nehmen, ist es wirklich dünn. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt gerade so in Fahrt komme, so Serious Sam-mäßig, dann ist der Level auch schon vorbei. So, und dann ist es zwar witzig, weil mir dann wieder eine Geschichte erzählt wird und es ist natürlich jederzeit unterhaltsam und so, aber so vom Spiel her, wenn ich gerade warm geschossen habe, ist der Level quasi auch schon vorbei irgendwie. Und es gibt ja auch einige Abschnitte, wo dann für die Narrative sogar noch öfter unterbrochen wird. Und ich habe dann immer das Gefühl, dass ich dann 2 Minuten spiele und mir dann erstmal noch eine Minute Film angucke. Und das ist ein bisschen schade an manchen Stellen. Immer Blood Dragon kann schon sein. Also es stimmt, dass der Humor dann irgendwann gewöhnt sich an diesen VHS-Look und alles. Aber das Spiel unterhält dich halt mit einer Welt, die du halt auch betreten kannst, wie du das möchtest. Mhm. Und da kannst du das Tempo halt auch selbst bestimmen. Und dann fand ich dann, also sind beide super. Also ich
bin Gunslinger ist halt perfekt choreografiert. Klar, ja. Das kann man schlecht vergleichen, weil das andere ist ja wirklich Open World. Ja. Ja. Ich fand hier aber auch, die haben es gut geschafft, die Abwechslung reinzukriegen, was die Shooting Galleries angeht, mit den Duellen. Also die haben mir wahnsinnig gut gefallen. Und selbst da haben sie auch unterschiedliche Variationen mit drin. Das hat es irgendwie auch noch extrem aufgelockert, finde ich. Ich wollte immer sofort wissen, wie es weitergeht, was kommt als nächstes und was fällt denn jetzt noch ein? Also mich hat es total an der Stange gehalten.
Was ich noch sagen wollte hier, Grafik, ne? Mhm. Wisst ihr, was mich die Grafik positiverweise erinnert? Nee. An Red Steel 2.
Ja, eben noch? 13 und Red Steel 2, genau.
Genau, 13 natürlich auch, aber Red Steel 2 hatte halt diesen, hatte ja generell diesen Western-Flair, ne? So, also es war ja
Ninja-Western, ja genau.
So Ninja-Western oder sowas. Und das fand ich damals aber schon richtig geil. Also mir hat dieser Cel-Shading-Look unheimlich gut gefallen. Und ich fand diese Mischung und auch so diesen Comic-Flair, das wirkte alles sehr fluffig und flüssig und alles. Und das hat mich jetzt positiverweise dran erinnert, weil man hatte durch diesen Cel-Shading überhaupt gar keinen Anspruch an Realität, ne? Es darf ruhig alles ein bisschen stilisierter aussehen. Und aber da haben sich die Entwickler jetzt von Technik so überhaupt nicht lumpen lassen und trotzdem ziemlich schöne Panoramen erstellt. Also es hat mich ziemlich erstaunt.
Ja, manchmal bist du an so einem Gebirgssee und dann kommt die Sonne so durch die Bäume geglitzert und dann habe ich mir auch gedacht, ui, das ist echt mal, das kann sich echt sehen lassen. Also da war ich auch positiv überrascht von der Grafik.
Ist richtig stimmungsvoll, ja.
Ja, das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, ist, dass bei manchen Leveln es wirklich unheimlich schwierig ist, die Gegner von dem Hintergrund zu unterscheiden.
Ja, da brauchst du dann eben diesen Bullet-Time-Modus, ja.
Genau, das ist, also da werden die halt farblich hervorgehoben, aber es gibt irgendwie so zu Beginn und irgendwie in der Mitte gab es 2, 3 Level, wo die im Prinzip tarnmäßig fast verschmolzen sind, weil sie dieselbe Farbpalette hatten. Und das ist mir dann noch ein bisschen schwer gefallen. Und ich sitze halt wirklich vor einem großen Bildschirm von einem 52 Zoller und eigentlich habe ich teilweise gar nicht erkannt, wo ich hinschießen soll. Also ohne diesen Bullet-Time-Modus wäre ich da teilweise überhaupt nicht weit gekommen.
Was ich noch sagen wollte, was mir richtig, richtig gut gefallen hat, ist diese Sattigkeit der Waffen. Also wir hatten es im Podcast ja hier schon manchmal, dass wie sich ein Shooter anfühlen muss. Und ich fand es hier einfach nahezu perfekt, wie sich das Feedback anfühlt von diesen alten schweren Colts und die Rifles und die Shotguns. Also das ist so dermaßen satt, wenn du irgendwie diese Gegner umnietest. Das hat mich so befriedigt, diese wie die Schüsse da rausballern, das fand ich großartig. Oh, ihr wisst, was ich meine, oder? Es ist so richtig satt.
Ja, das Trefferfeedback ist ja auch, also du hast ja dann irgendwie immer das Gefühl, wenn du dann gerade einen triffst im Headshot, dann wird die Zeit so kurz bisschen langsamer und dann siehst du richtig, wie so diese Splash. Wolke aufplatscht und dann siehst du auch immer auf so 150 Punkte Headshot oder Long Distance Shot oder irgendwie so.
Es gibt übrigens im New Game Plus kannst du die ganzen Sachen übrigens ausschalten, also die ganzen HUD-Elemente, um quasi noch
Ranger-Modus quasi.
Ja, sozusagen, genau. Um eben noch ein bisschen mehr die Stimmung aufzusaugen. Ja. Und es gibt alternative Enden. Auch sehr, sehr gut. Also wie gesagt, ich habe die Story jetzt beide Enden angeschaut und es nimmt ein richtig, richtig cooles, stimmungsvolles Ende auch. Sollte man unbedingt durchspielen, ja.
Gut, cool.
Ja. Schön.
Ist echt geil, was die Ubisoft jetzt mit den Download-Sachen gemacht hat.
Ja, oder? Der Daniel schimpft mich ja immer schon Ubisoft-Fanboy. Da bin ich einmal auf einem Pressetermin und schon werde ich hier zum Fanboy deklariert. Großartig. Also ich finde diesen Mut für so kleine Sachen, ich würde mir mehr da wünschen. Also für 15 Euro so ein Spiel, so eine perfekte Unterhaltung, Hut ab.
Ja. Also von der Narrativen und so total cool. Und also ich meine, ich habe mir eh schon die Augen gerieben. Was ist los?
Die 120% Wertung wurde jetzt durch ersetzt.
Ja. Ja, ich habe mich schon
mal. 3 von 5.
Genau.
Ich habe mich schon mal Blood Dragon ganz schön gewundert. Also positiv gewundert. Ich dachte, das ist doch ein Witz. Also die verarschen uns doch jetzt hier mit diesem 80er-Look. So, und als es dann immer Gestalt angenommen hat und man diese VHS-Trailer gesehen hat, so richtig schlecht gefilmt und richtig mies geschnitten, dachte ich, die verarschen uns immer noch. Und dann habe ich das Spiel gesehen und gedacht, nee. Also da braucht man schon Eier für. Also selbst für einen Download-Titel, das kann ja immer noch ein ziemlicher Mist, aber es kann ja total falsch aufgefasst werden von den Leuten. Aber zum Glück haben die es echt durchgezogen. Sehr interessant.
Ja, und ich glaube, ich finde, das hat eigentlich auch nur Vorteile, weil die Produktion ist halt viel günstiger, viel billiger und du hast keine Distributionskosten, sondern du stellst es halt einmal letztes dann hoch auf Xbox Live oder ins PSN und dann kann man es halt da kaufen. Und die Bereitschaft, das da mal auszuprobieren, ist natürlich bei 10 Euro oder 15 Euro viel größer als jetzt ein 60-Euro-Titel. Ja. Und ich glaube, das tut der Call of Juarez-Marke, wenn wir jetzt mal die Gesamtmarke betrachten, tut es unheimlich gut, dass dann wieder jetzt mal sowas kommt, weil die war ja im Prinzip das Hassobjekt nach dem letzten Teil. Die wollte ja keiner mehr anfassen. Und deswegen ist eigentlich das Beste, was dieser Marke jetzt passieren konnte, dass man so einen richtig guten, unterhaltsamen Shooter dann da bekommen hat.
Schön. Ja. Wunderbar.
Ich möchte schließen, wenn ich darf, mit einem Filmtipp. Und zwar, der passt nämlich ganz gut zu diesem ganzen Western und das, was auch Micha angesprochen hat mit den Indianern und so, ja, darf man das und wie werden die denn dargestellt und ähnliches. Und zwar, das ist eigentlich doppelt gut, weil es passt zu dem Thema und es hat noch Gaming-Bezug. Und zwar ist das von einem Studio, die heißen Resolution Films. Und das ist aber das gleiche Studio, also die gehören zusammen, die Firma, die auch Papo IO gemacht hat. Mhm. Und die haben eine Dokumentation gemacht, die nennt sich Real Engine. Und da geht's on the trail of the Hollywood Indian. Und da geht's darum, wie Indianer in Hollywood dargestellt werden und wurden und ähnliches. Und cool. Ich kann nur ein bekanntes Beispiel mal erzählen. Und zwar, dass echte Indianer oder ganz viele Indianerstämme, die hatten überhaupt nicht diese komischen Stirnbänder. Aber wenn man an Indianer denkt, hat man sofort so ein Stirnband irgendwie im Kopf als erstes Bild. Und das ist tatsächlich, kommt es aus Hollywood, weil die damals hatten die halt den Schauspielern, haben sie so Perücken aufgesetzt.
Die mussten halten über die Stirnbänder.
Ja. Genau, und die mussten halt halten, weil die immer Reitszenen hatten oder Kampfszenen oder irgendwo runtergesprungen sind und dann sind halt immer die Perücken weggeflogen. Und dann haben die Maskenbilder oder die Ausstatter haben dann halt gesagt, ja komm, dann machen wir euch halt so bunte Stirnbänder, damit die Perücken halten. Und daraus hat sich dann dieses, Indianer haben immer so ein Stirnband ergeben. Und,
interessant. Ja, dann verlinken
wir mit dem Weihnachtsmann hier.
Dann genau, mit Coca-Cola und so, gell? Und die Wikinger hatten, glaube ich, auch nicht so Helme mit Hörnern. Gut, dann verlinken wir diesen Film. Du hast einen Link oder einen Trailer oder irgendwas dazu, was wir in den Blogpost packen? Auf jeden Fall.
Ich glaube sogar, die Dokumentation gibt es, glaube ich, kostenlos, also legal und kostenlos im Netz zu sehen.
Gut, verlinken wir.
Kann man da, glaube ich, auch eine DVD irgendwie bestellen. Also kann ich habe sie gesehen, fand sie sehr interessant und augenöffnend und kann ich nur jedem mal empfehlen, der sich so für das Bild der Indianer und Indianerkultur.
Genau. Und weil wir nur über Konsole gesprochen haben, Call of Juarez ganz länger gibt es natürlich auch für PC.
Stimmt, da gibt es sogar zu kaufen. Also gibt es sogar eine verpackte Version im Laden.
Nicht schlecht. Ja.
Gut. Spielt um Himmels Willen nicht Call of Juarez der Kartell. Niemals.
Niemals.
Scheißspiel. Rassistisches Scheißspiel.
Dann in diesem Sinne. Cowboys.
Howdy.
Okay, ciao.
Tschüss.